Herzlich willkommen zu Carstens Corner, dem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Mein Name ist Inga Fechner und ich freue mich sehr, für diese Folge meine Kollegin Franziska Biel begrüßen zu dürfen. Hallo Franziska.
Hallo Inga.
In dieser Folge wollen wir mit unserem ganz besonderen Gast übers Investieren reden, weswegen es vorab den Hinweis auf unseren Disclaimer gibt, denn die Informationen aus dieser Podcast-Folge stellen keine Anlageberatung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Und unser ganz besonderer Gast fürs Thema Investieren ist heute Ilse Munikow. Hallo Ilse.
Hallo.
Ilse ist Expertise Lead Investment Advice bei der ING Deutschland. Und das heißt, dass sie für die digitale Anlageberatung zuständig ist. Und sie hat diese bei der ING im Mai 2021 eingeführt, also ein ganz frisches Produkt. Außerdem ist sie für die Kooperation mit dem Vermögensverwalter Scalable zuständig und war vor ihrer jetzigen Rolle 2,5 Jahre Business Managerin unseres CEO Nick Jü. Und sie hat es sich zu ihrer persönlichen Mission gemacht, Frauen zu Investitionen zu befähigen. Und darüber wollen wir auch unter anderem reden. Ilse, schön, dass du da bist. Vor 2 Jahren haben wir schon mal eine gemeinsame Folge für diesen Podcast aufgenommen. Und das Thema war die Investitionszurückhaltung von Frauen in Wertpapieren und warum das langfristig ein Problem ist. Und die Deutschen gelten ja allgemein als Aktienmuffel. Aber im Corona-Jahr investierten laut Deutschem Aktieninstitut rund 2,7 Millionen mehr Menschen in Aktien, Aktienfonds und ETFs. Das heißt ein Plus von gut 30%, wobei davon 2,1 Millionen Männer und 650.000 Frauen waren. Heißt dreimal so viele Anleger wie Anlegerinnen. Ilse, würdest du trotzdem sagen, dass der Durchbruch geschafft ist, auch im Vergleich zu unserem Gespräch vor 2 Jahren? Also dass wir jetzt wirklich eine echte Trendwende sehen? Oder ist doch noch viel Arbeit zu leisten, um Anleger und insbesondere Anlegerinnen an die Börse zu bringen?
Ja, ich glaube, wir haben echt eine tolle Entwicklung. Also es ist natürlich super schön zu sehen, dass im Jahr 2020 sich viel mehr Deutschen auch für die Börse interessiert haben. Das fand ich erstmal eine super positive Entwicklung. Natürlich sieht man auch wieder das typische Verhältnis, dass Frauen halt weniger auf diesen Trend anspringen als Männer. Also das wäre definitiv was ich noch ändern möchte. Also Männer probieren sowas dann eher nochmal aus, sind bei den Ersten dabei, würde ich sagen. Und was aber noch fehlt, glaube ich, in diesem Trend, ist die Langfristigkeit. Weil ich höre viele Leute, die sagen, ja, ich habe das jetzt mal ausprobiert und mal ein paar einzelne Aktien gekauft oder in Kryptos gekauft. Und ich glaube, das war jetzt eine gute Gelegenheit, sich mal auszuprobieren an der Börse. Aber ich hoffe, dass auch viele langfristige Anleger daraus entstehen werden und jetzt nicht, dass das jemand das mal mit einer einzelnen Aktie ausprobiert, dann auf die Nase fliegt und dann sagt, oh, das war nichts für mich, jetzt höre ich für immer wieder mit Aktien auf. Also das wäre dann ganz schade, weil ich hoffe, dass viele Leute für sich auch Aktien und Wertpapieren entdecken als Thema, um für die Rente auch anzulegen und langfristig da auch eine Alternative zum Sparen entdecken.
Ja, Ilse, jetzt hast du ja gerade auch schon das Thema Altersvorsorge angesprochen. Jetzt war es ja eigentlich im vergangenen Jahr so, dass es seit diesem kurzen Corona-Einbruch im vergangenen Jahr für die Aktienmärkte eigentlich nur eine Richtung gegeben hat, also wirklich nur nach oben. Der DAX erreicht ständig neue Höchststände. Und jetzt sind derzeit fast so viele Leute am Aktienmarkt engagiert, wie das zuletzt 2001 der Fall gewesen ist. Und da waren ja auch viele Anfang 2000 so zum ersten Mal dabei. Das weckt dann jetzt natürlich ein bisschen Erinnerungen an die Höhenflüge und aber auch den Crash dann der Internetblase. Wie verhält sich das denn jetzt mit den Risiken? Also ganz besondere dann auch, wenn man eben sein Aktienengagement als Altersvorsorgeaufbau versteht.
Ja, da ist es eigentlich ganz wichtig, was ich vorhin schon so ein bisschen im Nebensatz erwähnt hatte, also das Streuen und die Langfristigkeit im Auge zu behalten und auch nach Risikopräferenzen zu kaufen. Also ich erkläre das jetzt mal, was ich damit mit meine. Wenn man eine einzelne Aktie kauft, so wie jetzt in 2000 die Volksaktie, dann streut man seine Risiken eigentlich gar nicht und ist von der Wertentwicklung von einer einzelnen Aktie abhängig. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wenn man jetzt dann überlegt, in Wertpapiere mit Wertpapiere loszulegen, dass man sehr breit streut. Das kann man zum Beispiel mit ETFs machen, wo man mit einem ETF schon gleichzeitig in mehrere Werten investiert. Zum Beispiel, es gibt einen ETF auf den DAX. Damit kann man dann wenigstens schon mal in alle DAX-Unternehmen investieren. Aber es gibt auch noch breiter gestreuten ETFs, die in die ganze Welt investieren. Und wenn man dann auch noch ein Portfolio aus ETFs zusammenstellt, also sich mehrere ETFs kauft, dann hat man wirklich sein Geld ganz breit gestreut. Und es ist auch wichtig dabei zu beachten, zum Beispiel, was die Risikopräferenzen sind. Also was halte ich an kurzfristigen Wertverlust in meinem Depot aus und trotzdem kann ich noch ruhig weiter schlafen. Also zum Beispiel, wenn man 10.000 Euro investiert hat, wenn dann mein Portfolio nach einem Jahr 20% im Minus steht, ist das was, was ich erwartet habe, was ich auch weiß, dass das passieren kann und ich weiß, dass es da um die Langfristigkeit geht. Oder sage ich, nein, wenn das passiert, dann muss ich alles verkaufen, weil das halte ich nicht aus. Und das ist wichtig, so eine Frage sich vorab zu stellen, weil je nachdem, was man da antwortet, kann man auch mehr in Aktien investieren oder auch mehr in Anleihen-ETFs zum Beispiel.
Wenn denn jetzt so viele Leute doch in ETFs investieren, gibt es dann nicht da auch ein Klumpenrisiko, das sich bilden kann?
Nee, tatsächlich glaube ich da nicht dran, weil man tatsächlich auch bei vielen ETFs auch die physischen Werten dahinter, also die richtigen Aktien, auch wirklich hält. Also man hat wirklich indirekt, hat man einen Bruchteil in einer Aktie auch wirklich selber im Portfolio. Also sind keine fiktive Werte oder so, die man da jetzt dann künstlich kreiert und daraus eine Blase kreiert.
Okay, und jetzt gibt es ja wirklich unfassbar viele verschiedene ETFs, hast du ja auch gerade schon angesprochen. Und angenommen, man möchte sich jetzt zum ersten Mal so ein Portfolio aufbauen aus verschiedenen ETFs, welche Kriterien sollte man denn dann ganz generell beachten, wenn man für sein Depot eben unter den verschiedenen ETFs auswählt?
Also da gibt es verschiedene Sachen zu beachten. Ich glaube, die wichtigsten Sachen sind eigentlich immer die für jedes Portfolio gelten, ob man jetzt in ETFs oder in Aktien investiert, nämlich, dass man breit streut, dass man auch sehr auf die Kosten achtet. Das sind ja, bei ETFs sind die Kosten grundsätzlich schon mal sehr niedrig, ist schon mal ein guter Anfang. Und was ich sehr wichtig finde auch, ist, dass man die Möglichkeit hat, regelmäßig in ETFs zu sparen. Und wenn man zum Beispiel jetzt in großen Supermarkt aus ETFs sich verschiedene selektiert, dann kann man genau nach solchen Faktoren selektieren. Also ko nach den Kosten schauen, nach regelmäßig, ob die regelmäßig besparbar sind. Und dann gibt es irgendwann auch noch Details, wie zum Beispiel ist der Fonds ausschüttend oder thesaurierend. Aber ich denke, das Wichtigste ist, das ist immer so mein Motto, das Wichtigste ist, dass man loslegt mit der Wertpapieranlage. Also wenn man schon länger überlegt, ich habe relativ viel Spargeld und weiß, dass ich da ganz wenig Zinsen kriege oder sogar jetzt Strafzinsen zahlen muss und ich weiß, ich will loslegen mit Wertpapiere, dann ist eigentlich das Schlimmste oder es wäre halt schade, wenn man dann nicht loslegt, nur weil man den Unterschied zwischen thesaurierend und ausschüttend nicht versteht oder denkt, dass man jetzt den allerperfektesten ETF aus den 2000, die wir jetzt zum Beispiel haben, auswählen muss, sondern es ist viel wichtiger, einfach loszulegen. Und man kann da jetzt gar nicht so viel jetzt in den Details falsch machen.
Aber ich finde, das ist, finde ich, oft so das Problem, wo ich schon denke, wo die Leute vorstehen, weil ich meine, es ist ein Riesendschungel. Du hast gesagt, 2000 ETFs gibt es allein bei der ING zur Auswahl. Und man hat ja doch schon die Angst, dass man sich falsch entscheidet. Weil wenn man jetzt sagt, okay, ich kaufe jetzt einen ETF auf den DAX oder ich kaufe einen ETF auf Emerging Markets, dann gibt es ja doch zahlreiche Anbieter. Und ich finde, es gibt nicht unbedingt so eine schöne Übersicht, was denn jetzt tatsächlich die Unterschiede zwischen den einzelnen ETFs sind. Also kannst du hier irgendwie noch mal ein paar Tipps geben, wie man sich dann doch entscheiden kann und auch das gute Gefühl hat, eben nicht, dass man irgendwas gekauft hat, jetzt angefangen hat, was super ist, aber dass man auch für sich ein gutes Gefühl hat, okay, das ist der ETF, den ich wirklich auch haben wollte und da kann ich auch so ein bisschen dahinter stehen.
Ja, also ich bin auch mal so vorgegangen. Vor vielen Jahren wollte ich mir den ersten DAX-ETF kaufen und habe dann einfach bei uns in der Wertpapiersuche, kann man auch filtern nach Kosten, und habe dann verglichen, welcher DAX-ETF hat die niedrigste Kosten. Und für mich war da auch wichtig, dass es ein physischer ETF ist, also kein synthetischer ETF. Das ist zum Beispiel Sachen, die ich selektiert habe und dann nach den Kosten geschaut. Und da bleibt dann gar nicht so viel übrig. Also wenn man sich dann wirklich das selektiert, dann bleibt gar nicht so viel übrig. Und wie gesagt, dann ist es am Ende auch gar nicht so wichtig, ob man jetzt den einen ETF kauft oder den anderen, sondern es ist wichtig, dass man halt die anderen Konzepten wie regelmäßig investieren und streuen, dass man die beachtet. Also da kann man am Ende, es ist oft auch schon die Erfahrung, die man macht, die das schon wert ist. Also ich habe meinen ersten DAX-ETF gekauft, 1000 Euro investiert, und die sind dann erstmal 20% abgestürzt, weil es war einfach ein Börsenjahr, wo so ein Hochstand war, und dann sind die Börsen erstmal wieder 20% runtergegangen, und ich habe daraus einfach super viel auch gelernt. Erstens, dass ich das anscheinend aushalte, wenn mein ETF mal 20% abstürzt, und ich bin dann dabei geblieben und hab den behalten und habe den dann sogar ergänzt um viele anderen ETFs. Also ich habe dann so ein Portfolio aus 10 verschiedenen ETFs zusammengestellt und habe dann viel breiter gestreut, also nicht nur in deutschen Unternehmen, sondern auch in Emerging Markets, wie du gesagt hast, und in Japan, in USA, in Europa breiter gestreut. Und das ganze Portfolio war dann relativ schnell eigentlich wieder bei Null, obwohl der eine ETF ja drin war mit minus 20. Und das Gute ist, daraus habe ich einfach diese Erfahrung gemacht, dass ich erstens das aushalte, wenn Portfolio mal, also wenn ein einzelner ETF mal runtergeht, um dass man mit Streuen auch relativ schnell wieder einen positiven Wert erzielen kann.
Okay, also das heißt, was man auf jeden Fall mitbringen muss, ist Geduld. Das ergibt total Sinn.
Ja.
Mut eigentlich, den Mut einfach anzufangen. Und ich habe mir natürlich aber auch eure Folge angehört von vor 2 Jahren. Und da hast du erwähnt, dass Frauen sich generell länger informieren, bevor sie eine Investition tätigen. Jetzt habt ihr ja durch die digitale Anlageberatung seit Mai eigentlich dabei eine Unterstützung bietet ihr bei der Entscheidungsfindung. Und ist denn da irgendwie ab oder zeichnet sich da ab, dass das Angebot jetzt von mehr Frauen wahrgenommen wird als zum Beispiel die reine Eröffnung von Wertpapierdepots, wo man sich im Zweifel selbst informiert und einfach ja ein bisschen Überwindung vielleicht auch braucht, den Mut zu fassen?
Ja, also die Komfortanlage hat eigentlich viele Elemente, die, glaube ich, für Frauen sehr ansprechend sind, nämlich man kriegt halt wirklich eine klare Empfehlung. Und aus diesen, ich sage immer, Jungle aus verschiedenen ETFs haben wir halt schon eine Auswahl getroffen und empfehlen halt ein Portfolio, also ETFs, also ein Dachfonds, der viele ETFs beinhaltet. Und diesen ETFs sind auch nachhaltig. Also das ist ja bekannterweise ein Thema, was für Frauen noch mal ansprechender ist als auch für Männer. Und deswegen hätte ich erwartet, dass auch mehr Frauen jetzt dieses Angebot nutzen. Tatsächlich sehen wir am Anfang, dass es tatsächlich von mehr Männern als Frauen genutzt wird. Also eigentlich die gleiche Entwicklung, die man auch sieht bei zum Beispiel in 2020, welchen Leuten fangen an der Börse an, was Inga am Anfang auch erklärt hatte. Und meine Erklärung dafür ist, dass das die Early Adopter sind, also dass das tatsächlich Männer, so ein neues Angebot der ING, was es dann seit Mai gibt, dass die das schneller mal einfach mal probieren, und dass Frauen da noch so einen Moment abwarten. Und genau da möchte ich auch ansetzen, dass wir schauen, wie wir Frauen insgesamt besser bedienen können. Also was fehlt noch in der Strecke, welchen Infos fehlen vielleicht noch ganz am Anfang? Wie können wir Frauen auch davon überzeugen, dass das der richtige Schritt ist?
Woher kommen denn generell die Informationen? Also wie kann man sich jetzt unabhängig von der digitalen Anlageberatung informieren? Was würdest du empfehlen? Es gab ja auch in den letzten Wochen oder Monaten eher immer wieder diese Schlagzeilen zu den Reddit-Plattformen beispielsweise, dass sich da die Kleinanleger austauschen. Was hältst du von solchen Formen der Information?
Puh, ja, ich müsste es jetzt nicht kategorisch ausschließen. Also es ist natürlich schön, wenn man sich da austauschen kann, aber es ist schon sehr konzentriert dann auf bestimmten Themen, wie dann zum Beispiel GameStop, soll man das jetzt kaufen oder nicht kaufen. Also wenn man mich in den ersten paar Fragen zugehört hat, dann glaube ich nicht so daran, auf eine einzelne Aktie zu setzen. Also da ist einfach unheimlich viel Risiko drin und ich glaube vor allem Börsenanfänger unterschätzen vielleicht, wie viel Risiko damit man damit eingeht, wenn man nun in eine einzelne Aktie investiert. Deswegen finde ich solchen Diskussionen gar nicht so super sinnvoll. Also wenn man daran Spaß hat und das mit einem kleinen Betrag ausprobiert, soll man natürlich selber wissen. Aber mein Thema ist eher langfristig wirklich Vermögen aufzubauen und wirklich auch diese Geduld auch mitzubringen. Und da ist es eher wichtig, dass man die Konzepte versteht, wie zum Beispiel breit streuen und regelmäßig investieren, dass sie kostenniedrig sind, dass man die Risikopräferenzen beachtet hat. Also, dass man generell die Welt der Aktien oder die Welt der Wertpapiere versucht zu verstehen. Und da gibt es auch viele unabhängige Plattformen, auch besonders für Frauen, die solchen Konzepte eher erklären. Und das wäre mein Tipp, sich mal auf so eine generelle Plattform zu befinden.
Jetzt mal ganz, ganz kurz weg vom Thema Investieren vielleicht. Hast du ja, also neben deiner Mission, Geldanlage weiblicher zu gestalten, die du ja seit einigen Jahren verfolgst, hast du ja auch wirklich eine ganz bemerkenswerte Karriere innerhalb der Bank hingelegt. Jetzt ist es ja so, dass das Thema Frauen in Führungspositionen oder generell Karrierepläne von Frauen in den letzten Jahren irgendwie doch auch immer prominenter geworden ist. Welche Tipps würdest du denn jetzt Berufsanfängerinnen oder generell auch Frauen, die ihre Karriere vorantreiben wollen, geben? Also was sind denn für dich persönlich die allerwichtigsten Erfolgsfaktoren?
Ja, da habe ich mal drei Punkte mitgenommen, die bei mir irgendwie einen Unterschied gemacht haben. Vielleicht hilft es ja auch anderen weiter. Also bei mir war ein ganz wichtiger Schritt in meiner Karriere, war eigentlich ein Seitenschritt. Also da habe ich das Team gewechselt und davon vom Finance-Fokus eigentlich den Fokus auf Wertpapiere gelegt. Und in dem Team war ich ja, das war jetzt keinen klaren Karriereschritt im Sinne von, ich habe da jetzt mehr Verantwortung oder bin auf einmal Führungskraft oder irgendwas in der Richtung, sondern es war eher ein Seitenschritt. Aber dieser Seitenschritt ist halt extremst wichtig gewesen, weil ich damit natürlich in dieses Thema, worüber wir ja hier reden, eingestiegen bin und da so mein Thema auch für mich entdeckt habe. Aber tatsächlich habe ich in der Phase auch entdeckt, dass Frauen viel weniger investieren als Männer und habe das seitdem aus meiner Mission gemacht, das ändern zu können. Und danach war ich ja noch rechte Hand vom CEO und jetzt bin ich für die Anlageberatung zuständig und habe da auch mein eigenes Team. Und ja, eigentlich hat jeden Schritt dazu geführt, dass ich dieses Ziel, Frauen dabei zu helfen, zum Investieren anzufangen, das habe ich eigentlich damit verfolgen können. Und da war diesen Seitenschritt ganz wichtig. Also manchmal ist es auch wichtig, einfach mal das Team zu wechseln und einen anderen Themenfokus zu legen. Und ansonsten hatte ich noch als Tipp, weitermachen an sich zu glauben, weil es gab schon ein paar Momenten, wo Leute dann gesagt haben, Ilse, bist du da nicht zu jung oder glaubst du kannst das? Und ich habe dann selber eigentlich schon gedacht, dass ich das kann und habe dann einfach mal weitergemacht. Gedacht, okay, ich probiere das jetzt mal aus mit diesem Job. Vielleicht haben die anderen ja auch recht und glaubt das nicht. Aber ich habe einfach mal den nächsten Schritt gemacht und einfach mal ausprobiert, ob das klappt. Und ich wurde eigentlich dafür belohnt, dass ich einfach weiter an mich geglaubt habe. Und das zahlt auch so ein bisschen auf den dritten Punkt ein. Ich habe es genannt, kalkulierten Risiken eingehen. Also viele Kollegen haben damals gesagt, dass ich in dieses globale Wertpapierteam gewechselt bin nach meinem Finance-Job. Haben die gesagt, na ja, das ist ja ein neues Team und wer weiß, ob die erfolgreich sind. Die Idee war damals, dass wir ein Fintech onboarden und damit Robo-Advice für unsere Kunden anbieten. Das war damals die Kooperation mit Scalable Capital. Und die haben gesagt, ja Ilse, das Team gab es ja vorher nicht. Und wenn ihr dann da nicht erfolgreich seid in der Kooperation, dann hast du vielleicht keinen Job und haben da ganz viele Risiken gesehen. Und ich habe gedacht, gut, die ING ist ein großes Unternehmen, ich habe da einfach meinen Vertrag, ich probiere einfach mal einen neuen Job innerhalb der Firma aus. Und das hat sich total gelohnt. Also das hat super viel Spaß gemacht. Ich habe da total viel gelernt und wie gesagt, mein Thema da für mich entdeckt, nämlich Wertpapiere und auch das Thema Frauen und Wertpapiere. Und ich versuche jetzt immer mal wieder, wenn auch anderen Frauen auf mich zukommen und versuchen, so einen Tipp einzuholen, das auch immer wieder zu betonen, dass man ab und zu ein bisschen mutig sein muss, um so einen Schritt zu gehen. Und jetzt ist es jetzt mutig im Rahmen, ne? Deswegen habe ich das kalkuliertes Risiko genannt, weil innerhalb einer Firma wie die ING den Job zu wechseln, ist jetzt auch wieder kein Riesenrisiko. Ist jetzt nicht, dass ich eine Firma selber gegründet habe oder so. Da kann man ja noch viel mutiger werden. Aber ich merke tatsächlich ganz oft in Gesprächen mit Männern und Frauen, dass sie diesen Risiken sehen und deswegen dann so einen Schritt nicht machen. Und das ist natürlich schade, deswegen versuche ich dann immer Mut zu machen.
Das finde ich jetzt total schön, was du gesagt hast mit deinem Werdegang, weil ne, einfach weitermachen, einfach ausprobieren. Du bist zu jung. Das sind ja eigentlich genau die Sachen, die du auch fürs Investieren empfiehlst, dass man, wenn man das sich damit konfrontiert, dass man es einfach trotzdem ausprobiert. Also das finde ich super, super Tipps. Mit dem Punkt, du bist zu jung, da haben wir jetzt ja auch die jungen Anleger. Um nochmal einmal aufs Investieren zu kommen, zu guter Letzt. Was würdest du denn empfehlen, dass man irgendwie auch schon früh Kinder, Jugendliche für das Thema Investieren begeistert, auch in einem natürlich sicheren Rahmen, da an dieses Thema heranführen kann, weil es sich ja eigentlich in jungen Jahren am besten oder am schnellsten auch lernt?
Ja, ich glaube, da sind auch bei Kindern sind, glaube ich, auch ganz grundsätzlichen Themen wie regelmäßig sparen und auch mal auf irgendwelchen Ziel hineinsparen. Das sind, glaube ich, Sachen, die man erstmal lernen muss. Also das erinnere ich mich auf jeden Fall noch von mir und meinem Bruder, dass wir unser Taschengeld dann monatelang zusammengekratzt haben und dann was Größeres kaufen konnten. Das einfach zu lernen, wie man mit kleinen Schritten doch auch dahin kommen kann. Aber was ich in Richtung Wertpapiere eigentlich für Kinder ganz sinnvoll finde, ist, das höre ich auch von vielen Freunden, die jetzt Kinder bekommen, dass sie das Kindergeld anlegen und damit für ein Studium zum Beispiel sparen. Und da finde ich das ganz toll an diesem Ziel, dass die Langfristigkeit da gegeben ist. Also dass man ja 18 Jahren oder 19 Jahren Zeit hat, für ein Studium zu sparen und da auch regelmäßig anlegt. Und da hat man ja eigentlich schon zwei Konzepten vereint, die ich schon ein paar Mal jetzt wiederholt habe, nämlich, dass man regelmäßig spart, also in Wertpapiere spart und dass man auch langfristig Zeit hat, um auch mal einen Rückgang an den Börsen mitzuerleben und das auch wieder auffangen zu können und dann nicht unruhig wird. Und da finde ich das auch wichtig und das höre ich immer wieder, dass man solchen Themen, man könnte das zum Beispiel ja auch Kinder dann zeigen, das ist jetzt dein Geld, das sparen wir für dein Studium, guck mal, was an den Börsen passiert ist. Also das wäre für mich der sichere Rahmen, den du gemeint hast, Inga. Und was ich mehr oft merke jetzt bei meiner Generation, dass Frauen da weniger, also Töchter weniger damit einbezogen wurden als Söhnen. Also dass man tatsächlich mit Frauen weniger über Aktien oder über Anlegen gesprochen hat. Also das wäre dann auch mein Tipp, das alle Kinder zu zeigen, was da investiert wird und wie das gerade läuft.
Ja, Ilse, vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir können auf jeden Fall mitnehmen für vieles im Leben, nicht nur für die Geldanlage, sondern auch für die Karriere braucht es Mut, ein bisschen Geduld. Vor allem sollte man aber einfach anfangen. Vielen, vielen Dank für deine Tipps und für deine Mission, die du dir genommen hast. Das ist super schön zu sehen. Also vielen, vielen Dank an dich, Ilse, danke auch Inga und danke natürlich auch an Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, fürs Einschalten. Und wenn Sie Tipps haben oder Anmerkungen, können Sie uns dazu wie immer einfach einen Kommentar hinterlassen. Da freuen wir uns sehr und ansonsten bis nächste Woche. Tschüss!
Tschüss!